Willkommen bei Netzsicher, dem Hacking-Podcast. Jeden Dienstag reden wir über Hacking und Cybersecurity. Der Podcast von netzsicher.net. Wir sind ethische Hacker und Security-Researcher und nehmen euch mit auf spannende Reisen durch die Informationssicherheit. Seid live dabei, wenn wir neue Objekte hacken, Erfahrungen austauschen oder fachsimpeln. Wir haben keine abgeschlossenen Episoden, sondern reden live, spontan und wie uns der Mund gewachsen ist.
Bei uns liegt Schnee, ganz viel Schnee. Bei euch auch?
Bei uns liegt ein bisschen Schnee. Heute kam ein bisschen was an Schnee runter, aber keine 10 cm hier oben im Norden.
Willkommen im neuen Jahr 2024. Netzsicher, der Hacking-Podcast. Hallo Marco.
Hallo Björn. Ja, willkommen in 2024, genau.
Ich wollte ja eigentlich noch eine Weihnachtsausgabe machen, aber irgendwie habe ich dann doch mal gesagt, nee, jetzt machen wir mal Feierabend, lassen fallen, konzentrieren uns auf die Familien. Und ich glaube, das war auch ganz gut so. Und jetzt sind wir wieder da, frisch und motiviert.
Super. Ja, das Jahr hat ja trotzdem mit einem Knall aufgehört und genauso auch angefangen. Ganz ehrlich, ne? Das kann man ja schon sagen. Aber was hatte ich mitbekommen? Diesmal etwas weniger in IT-Sicherheit, allerdings auch am Rande, ist zum Beispiel Broadcom VMware. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Broadcom hat letztes Jahr VMware gekauft und hat das Lizenzportal für OEM-Partner eingestampft und das Portal ist down. Das heißt, jeder, der jetzt gerade ein Rechenzentrum kaufen möchte und mittels VMware die Lizenzen aktivieren möchte, erlebt jetzt gerade eine ziemlich böse Überraschung seit knapp einer Woche. Es ist nicht ganz so dramatisch, meistens laufen ja die alten Lizenzen noch weiter, aber es lassen sich aktuell keine neuen Lizenzen aktivieren. Und das ist schon ein ziemlicher Knall. Soweit ich mich erinnern konnte, gab es das Thema damals auch mit Broadcom versus Symantec. Da hat es über ein Jahr gedauert, bis der ganze Kram wieder vernünftig lief, was zum Schaden der Kunden geführt hat. Ganz klar, die Kunden haben sich nach anderen Lösungen umschauen müssen. Ich gehe davon aus, bei VMware wird es nicht ganz so sein, aber ganz klar geht es natürlich wie immer ums Geld. Man möchte einfach die Kauflizenzen loswerden und auch die Kunden. Man möchte Abo-Lizenzen haben, man möchte das Lizenzportal umgestalten und von daher hat Broadcom da ziemlich mit einem lauten Knall reagiert.
Wow, okay. Gut, ich habe jetzt gerade nicht vor, ein Rechenzentrum aufzumachen, von daher ist das fast an mir vorbeigegangen, aber es ist natürlich schon ein ziemlicher Knaller, ne?
Mhm. Ja. Naja, IT muss auch sicher sein, das heißt, auch da sind wir mit Updates oder auch manchmal mit Upgrades dabei und für den einen oder anderen sind das eben Lizenzthematas auch.
Ne? Wahnsinn, wow. Ja, bei uns hat es auch einen Knall gegeben. Wir haben nämlich die Netzsicher GmbH gegründet. Das heißt, wir sind jetzt eine eigenständige GmbH in Gründung, muss ich noch dazu sagen. Wir warten noch auf die letzten zwei Einträge. Das liegt aber nicht an uns. Das ist das typische Behördendrama. Ansonsten gibt es jetzt die Netzsicher GmbH für Cybersecurity-Dienstleistungen, Penetration-Tests und Social Engineering. So wie vorher, nur mit dicken anderen Stempel nochmal drauf.
Das ist schön. Ja, herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Ne?
Herzlichen Glückwunsch an uns, genau.
Ja, genau. Ja, bei Prost, ja genau, richtig. Da gehört auch ein Schluck dazu.
Ja, wir haben einen Sekt aufgemacht, der Marco und ich. Und
genau. Das ist etwas, was wir ganz gerne mal machen, dass man auch abends in Ruhe sitzt und dann was zu trinken bei sich hat, eine Kleinigkeit und einfach mal eben, wenn wir so schnacken, auch den Abend ausklingen lassen für uns. Ne? Das ist so ein bisschen auch, ein bisschen hat das was auch mit Herunterkommen zu tun. Ne?
Ey, total. Ich freue mich immer auf unsere Treffen, muss ich dir sagen. Ich weiß noch, wie das angefangen hat. Wir beide kannten uns noch gar nicht, sind aber vermittelt worden über unseren jetzigen gemeinsamen Geschäftsführer. Das ist eigentlich auch ganz ulkig, die Geschichte. Und ich weiß noch, wir haben uns immer am Telefon dann in den Pausen über Hacking ausgetauscht und unsere gemeinsame Vision, irgendwann mal vielleicht eine eigene Hacking-Firma zu haben oder daran beteiligt zu sein in irgendeiner Form, und haben uns über verschiedene Angriffsmethoden ausgetauscht. Und dann fingen wir an, dass wir uns so wöchentlich immer dienstags getroffen haben, online. Dann haben wir uns tatsächlich auch mal in Persona gesehen. Ne? Das erste Mal, glaube ich, in Hannover auf der IT-Sec, meine ich.
Ja, genau.
Dann haben wir uns mal oben auf einer Nordseeinsel getroffen. Das war auch sehr schön. Dann durfte ich mal bei dir zu Gast sein. Und ansonsten freue ich mich immer dann auf diese Online-Treffen. Du sagst, es ist Abend. Ich genieße das eh, abends zu arbeiten, muss ich sagen. Es ist dann still. Ich habe hier unten mein Büro im Keller und es ist ganz still. Man hört gar nichts und man ist so vollkommen im Tunnel und kann sich so vollkommen auf die Objekte einlassen oder aber auch auf so einen schönen Talk, wie wir ihn dann immer haben. Und wir haben früher mal gesagt, wir schneiden jeden Dienstag mit. Das funktioniert ja eigentlich gar nicht, weil wir dann auch aktiv arbeiten. Aber so alle paar Male lassen wir den Studio-Link hier mitlaufen und können einen schönen Podcast machen.
Ja, da bist du eigentlich auch schon beim Thema, weil du es gerade ansprichst. Wie haben wir uns kennengelernt? Es gab ja in einem der letzten Podcast-Folgen gab es ja mal die Frage, wie sind wir eigentlich dazu gekommen, wo wir jetzt gerade stehen? Und das ist eigentlich auch ein schöner Abriss, wo wir natürlich auch schon mittendrin sind. Aber vielleicht von meiner Seite aus, ich habe mich schon immer gerne mit Computer beschäftigt, aber auch mit der typischen Sicherheit dahinter. Ich bin so ein, nicht direkt ein Nerdkind, aber schon angelehnt an die Methoden, an die interessanten Wege, was man damit eigentlich machen kann in den 90er Jahren, 2000er Jahren. Habe natürlich aber, wie viele andere auch, ganz artig angefangen mit der Administration von Systemen, mich damit zu beschäftigen. Und habe aber relativ schnell eben auch gelernt mit der Erfahrung der Arbeit, dass manche Sachen einfach so nicht funktionieren und man bei manchen Punkten einfach um die Ecke denken muss. Und sehr häufig beginnt, ich weiß nicht, wie du das feststellst, Björn, aber so ist das so mein Empfinden, sehr häufig beginnt Hacking damit, Probleme zu lösen, die man auf dem offiziellen Weg nicht lösen kann. Also jetzt gar nicht mal im bösen Sinne von DVDs kopieren oder sowas, das will ich gar nicht sagen, sondern da ist ein Problem vor dir, was wichtig ist, was lösbar sein muss und der Betroffene, der User oder meistens ist es ja, steht vor dir und du suchst unter Umständen Wege, die nicht direkt offiziell sichtbar sind, sondern einfach Umwege sind, aber trotzdem legal, also legale Techniken sind, aber Umwege, die nicht direkt, die das Problem einfach lösen, obwohl es so nicht direkt sichtbar wäre, die Lösung, und so nicht vorausschauend ist. Oder wie ist es bei dir?
Hacking ist ja eigentlich immer ein, wir haben ja schon öfters gesagt, ein um die Ecke denken. Und genau. Es ist auch immer eine Lösung finden, die offiziell vielleicht so nicht ganz vorgesehen ist. Da bin ich vollkommen bei dir. Und das fand ich schon immer so spannend daran, ne? Dass man also auch Technik missbrauchen kann in einer Art und Weise, wie sie ursprünglich gar nicht vorgesehen war. Das heißt jetzt nicht missbrauchen immer auf illegale Art und Weise.
Nee, genau.
Aber da komme ich ja fast schon in dieses Red Teaming rein, wenn man das Ganze mal so ein bisschen physisch betrachtet. Wenn ich eine Tür von außen nicht öffnen kann, aber von innen würde sie aufgehen, weil sie einen Kontakt hat, ja, der dann zum Beispiel auslöst, weil sich eine Person auf die Tür zubewegt und dann schwingt die nach außen auf. So eine Nottür, von innen kommt man raus, von außen aber nicht rein. Dann ist eigentlich für uns alle klar, in diesem Augenblick gibt es keinen Weg durch diese Tür rein, es sei denn, mir kommt jemand entgegen. Aber ein typischer Red-Teaming-Angriff oder ein Hacking in dem Augenblick wäre es, man schiebt von außen unter der Tür einen Luftballon durch, füllt den mit einer Gaskartusche auf, lässt den durch den Raum fliegen, der Sensor löst aus und die Tür geht auf. Ja, im Endeffekt habe ich ja jetzt nichts Illegales gemacht. Ich habe noch nie mal ein System manipuliert. Ich habe einfach nur um die Ecke gedacht und habe eine Lösung herbeigezaubert. Und genauso sehe ich das in der Computertechnik natürlich auch.
Genau, da muss man natürlich vorsichtig sein. Leider muss man ganz offen dazu sagen, der Hackerparagraf, ich bin mir gar nicht ganz sicher, an welcher Stelle, 202c ist es, glaube ich, das Umgehen von Sicherheitsmechanismen. Damit ist quasi im wahrsten Sinne des Wortes Tür und Tor für den Juristen geöffnet, trotzdem die Behauptung aufzustellen, das ist ein illegaler Eingriff. Und das gilt es natürlich weiterhin abzuwägen. Hier ist der Gesetzgeber sehr unklar. Leider ist das dann natürlich auch die Aussage der Hacker auf der anderen Seite, das muss man ganz offen sagen. Aber im Großen und Ganzen natürlich das Prinzip ist erstmal im guten Kontext, das ist ja der Punkt, unser ethischer Kontext dahinter, ist das Prinzip erstmal auch grundlegend zu helfen, da wo es wichtig, wo es notwendig ist. Ne? Und eben nicht auf der bösen Seite, sondern eben auf der guten Seite zu stehen.
Genau.
Also so haben wir klassisch angefangen. Bei mir waren das damals eben ganz simpel fehlerhafte Systeme in Windows oder ganz pragmatisch, wenn ein Administrator versucht hat, mich einzusperren damals in meiner IT, mich als Benutzer einzusperren. Das übliche Szenario, was ich vom Hacking her kenne, ist, wie drücke ich das so schön aus, in der Kindererziehung suchen Kinder die Lücken im Zaun.
Ja, das sagtest du schon mal in einer Folge, ja.
Sagte ich das schon? Okay, okay. Und das ist so für mich auch eine Art von Hacken, eine Art von um die Ecke denken. Und das ist für mich auch der richtige Ansatz. Wir sollten meines Erachtens viel mehr solche Aktionen belohnen, weil sie zeigen, dass der auf der anderen Seite in der Lage ist, mit seiner Intelligenz zu verstehen, wo die Grenze ist und sie trotzdem zu überwinden. Und das ist eigentlich das Charmante dabei.
Ja, und das richtet sich jetzt an alle Leute, die noch nicht in der Pentest-Szene verwurzelt sind, sondern die gerne Hacker werden wollen und sich fragen, wie wird man das eigentlich und wie kann man das? Ich hatte die ganze Zeit genau diese Ansätze dabei. Ich wollte hacken, aber ich wollte niemandem etwas Böses tun. Und ganz im Gegenteil, ich war immer total stolz über die Sachen, die man so erreicht hat. Und wollte die gerne teilen. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, leider viel zu spät in meinem Leben, dass es so etwas ja tatsächlich gibt, dass man offiziell hacken darf gegen Bezahlung, der sogenannte Penetration Test zum Beispiel, ja, zum dass Beispiel, man quasi genau. beauftragt wird, als Hacker anzugreifen, um Schwachstellen zu finden. Das war natürlich für mich total toll, weil ich merkte, wow, dann kannst du ja dein Hobby ausleben, ohne dich illegal irgendwo zu beteiligen, was ja auch niemals meine Absicht war. Und man ist noch dankbar dafür. Also genau das, was wir quasi erreichen wollten. Das heißt, es gibt ja diese Wege da draußen. Was können wir denn den Leuten an die Hand geben, die sagen, ich möchte das gerne und ich habe keinen Bock mehr auf YouTube, mir irgendwelche Videos von Leuten mit einer Guy Fawkes-Maske anzugucken? Du kennst diese Videos, ne? Mit so einer mysteriösen Musik und dann hört man so eine kryptische indische Stimme, die einem auf dem Bildschirm in Fast Forward ganz schnelle Sachen zeigt. Wenn man da keine Lust drauf hat, welche Wege würdest du den Leuten an die Hand geben, dass sie nicht in die Illegalität abrutschen, sondern dass man sagt, du hast da Bock drauf, das wäre ein Weg, den du einschlagen könntest?
Okay. Das Erste, was ich den Leuten mitgebe, du musst einfach hohes Interesse an der IT haben. Also Grundlage ist, du hast Interesse an der IT und zwar nicht am Daddeln, nicht einfach so, sondern hinter die Kulissen schauen. Ich habe jetzt gerade Bewerbungsgespräche laufen für auszubildende Fachinformatiker, Systemintegration zum Beispiel. Ich bin auch Ausbilder. Da ist es für mich einer der Punkte mit, ne? Ganz klar zu fragen, was reizt dich an der IT oder welches Problem möchtest du mal lösen? Man darf ja nicht vergessen, wir reden hier von Auszubildenden, das heißt sehr jungen Menschen und der eine oder andere möchte vielleicht später noch Fuß fassen und weiß noch gar nicht, dass es dieses Umfeld überhaupt gibt. Er wäre erstmal nur ein Fachinformatiker in der Fachrichtung der Systemintegration. Also für mich wäre so eine Frage ganz naheliegend in einem Bewerbungsgespräch an Auszubildende, welches Problem in der Welt würdest du gerne mal mit Computern lösen oder würdest du gerne lösen? Oder was möchtest du gerne anschauen? Welches Problem nervt dich an dem Computer zum Beispiel, an deinem Computer? So ganz simpel, weil wenn da die Druckpunkte liegen, dass du, dass dich etwas nervt und du bereit bist, aber auch selbst das anzufassen und zu sagen, ich versuche das mal zu ändern. Das geht nicht darum, dass du es schaffst. Das ist zwangsläufig der Fall. Hacken ist auch sehr viel ausprobieren, Fehler machen, aber nicht aufgeben. Das müssen wir beide auch ganz offen immer wieder auch feststellen.
Halleluja, ja.
Sehr oft probieren wir Sachen aus und scheitern damit mehrere Stunden lang. Und ich weiß noch das eine Mal, und wir haben dann irgendwann unseren Call beendet und 5 Minuten später kam von dir ein Heureka, ich hab's zurück, obwohl wir beide schon längst im Bett liegen sollten. Also es ist oft genug das Ausprobieren, Scheitern, aber trotzdem das ist ein Wurm, dass man ein Problem lösen möchte. Und natürlich hilft es dir als Anfänger, wenn du ein IT-Verständnis mitbringst, ein Logikverständnis mitbringst, und wenn du auch bereit bist, Grenzen zu erkennen. Also wirklich ganz aktiv, okay, ja, hier überschreite ich eine Grenze, was ist Recht und was ist Unrecht, was darf ich nicht, das hilft dir. Man muss mit Fug und Recht sagen, Hacker ernsthaft leben auch an der Grenze. Ich sagte das vorhin schon im Eingang, 202 Strafgesetzbuch, der Hackerparagraf ist eine Grenze, die diskussionswürdig ist, und auch wir immer wieder diskutieren müssen darüber, wie weit wir bei unseren Hacks gehen. Ein Fall, den wir uns angeschaut hatten, wo ein Kunde sagte, hackt meine Systeme, war, dass wir unabsichtlich auf die Seite eines Dienstleisters gekommen sind und wir dann erstmal stoppen mussten, auch dort nicht weiterzumachen, weil wir hätten jetzt nicht den Kunden getroffen, sondern einen Dienstleister, der hätte von nichts gewusst. Auch solche Sachen. Es hilft also, wenn man sich mit jemandem austauscht, mit Gleichgesinnten, die im Idealfall mehr Erfahrung haben. Das kann ich mit ans Herz legen. Und wer schon etwas Erfahrung im Umfeld hat oder schon etwas mehr Erfahrung hat, für die Leute gibt es auch nach der Ausbildung und auch nach jahrelanger Arbeit auch die Möglichkeit, Zertifikate zu erwerben. Das gibt es übrigens sehr, sehr viele. Björn, du hattest davon ein paar Sachen gefunden zum Thema Zertifikate. Wir selbst kennen offensichtlich nicht so viele, haben wir gerade festgestellt.
Ja, ich habe hier so eine schöne Karte, nämlich. Aber ich wollte mal kurz einhaken.
Ja.
Du hast jetzt natürlich den Weg beschrieben, wie man erstmal klassisch in der IT-Ausbildung geht und von dort vielleicht sich spezialisiert. Oder aber es gibt natürlich auch schon Cyber-Security-Studiengänge
Das ist
mittlerweile.
richtig. Ja, stimmt.
Jetzt bin ich zum Beispiel eine Person, ich bin diesen Weg ja gar nicht gegangen, ne?
Ja,
Also bei
ich ja
mir,
auch nicht.
du hast zumindest eine klassische IT-Ausbildung noch, ne?
Nein,
Ah,
nein. Ich habe
okay.
keine IT-Ausbildung. Ich habe den Beruf weder gelernt noch studiert. Ich habe einfach
Oh,
nur
wow, okay.
verdammt viel Erfahrung.
Das wundert mich jetzt sehr, und du steigst gerade in meinem Buch der coolen Leute auf jeden Fall noch eine Treppchen höher gerade.
Danke sehr.
Okay. Gesetzte Fall, wir beide haben keine Ausbildung und sind trotzdem Hacker, ethische Hacker und mittlerweile Penetration-Tester in einer eigenen GmbH-Geschichte verwurzelt, sage ich
Genau.
mal.
Genau.
Wie haben wir das denn angestellt? Also bei mir war es dann so, ich habe mich genau wie du auch schon, seitdem ich denken kann, eigentlich für Elektrik und Elektronik installiert, für Elektrik und Elektronik interessiert. Und ich weiß noch, ich habe früher viel Musik gemacht und in Bands gespielt, ich habe in Tonstudios gearbeitet, aber ich habe schon als Kind vorher so einen Kassettenrekorder gehabt, womit man dann aufnehmen konnte, und habe dann festgestellt, wenn man dann ein Mikrofon auf den Tonkopf auflötet, auf zwei verschiedene Punkte, dass man dann eine zweite Spur auf eine ganz normale Tape-Kassette damals, eine zweite Spur dazu aufnehmen konnte. Dann konnte man zwar die Kassette nicht mehr umdrehen, aber man hatte nicht nur eine Spur, sondern hatte dann schon ein Zweispurverfahren. Das habe ich schon als Kind gemacht, solche Sachen. Und dann habe ich mit
Cool.
16 Jahren einen Amateurfunkschein gemacht. Das war natürlich auch viel Elektronikgefrickel. Dann kam so Packet Radio. Wir haben dann viel
Stimmt.
mit Frequenzen gemacht und wir haben so C-Netz-Telefone, die gab es dann noch in den 90er Jahren, das C-Netz. Das konnte man dann abhören, und wenn jemand mit dem Auto vorbeifuhr und der hatte so ein C-Netz-Telefon, dann konnte man das auf einer Frequenz abhören, und auf einer anderen Frequenz konnte man tatsächlich eingeben und konnte man, also dann hatte man die Möglichkeit, sich in das Gespräch einzumischen. Ja, man konnte also wirklich in das Telefonat reinfunken. Und dann haben wir auch mit BOS-Funk und so herumgespielt und alles mittlerweile verjährt bei mir längst. Von daher kann ich das ruhig erzählen. Und dann kam eigentlich dieser klassische Weg, so Amiga, PCs, die ersten, Amiga aufschrauben, modifizieren. Mhm. Und da war mir aber die ganze Zeit noch gar nicht klar, dass ich eigentlich schon in so einem Hacking-Umfeld bin. Ich kann eigentlich nur jedem mit auf den Weg geben, sich mit solchen Leuten, die ähnliche Interessen haben, auseinanderzusetzen, ohne in die Illegalität abzurutschen, dass man halt wirklich so in so Chaos-Computer-Clubs oder wie, was auch immer für, ne, so da vielleicht irgendwie Fuß fassen kann und dann den Quereinstieg tatsächlich, so hast du es angesprochen, über die Zertifikate vielleicht macht, weil man dort zumindest andere Lehrer hat in den Kursen als irgendwelche YouTube-Videos. Weil das ist, also ich war irgendwann satt von diesem Halbwissen, was ich mir angeschafft habe. Ich wollte einfach wissen, wie es funktioniert. Und dann können wir uns ja mal in so eine Zertifikat-Roadmap hier reinklicken. Ich habe nämlich mal eine mitgebracht, warte.
Ich kann mal zwischendurch vielleicht noch kurz, auch zur Überbrückung, du kannst die Grafik ja mal raussuchen.
Ich habe
zwischendurch heute etwas Interessantes bekommen, und zwar wurde mir wiedergespiegelt, in Paderborn gibt es einen Hackathon. Es gibt ja dort in Paderborn das Heinz-Nixdorf-Forum. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Nixdorf, alter Name im Computerbereich. Gerade besonders 70er, 80er Jahre ganz groß geworden. Das ist ein Museum in Paderborn.
Ich war schon drin, es ist toll.
Tatsächlich. Mir wurde nämlich signalisiert, dass es mehrere Firmen gibt, die normalerweise im IT-Umfeld gegenseitig im Wettbewerb stehen. Die richten dort Hackathons aus für junge Leute, teilweise gerade Schulabschließer, also 15, 16 Jahre alt oder so. Und denen werden ein paar Grundlagen erklärt im Entwicklungsbereich, und dann wird ihnen eine Aufgabe gestellt und dort kann man mitmachen. Man bekommt, ich weiß nicht, was man dort bekommt, aber auf jeden Fall haben die Gruppen 3 Tage Zeit, von Freitag bis Sonntag. Das Interessante dabei ist, die bekommen Hilfestellung von erfahrenen Leuten, und am Sonntag, späten Nachmittag, präsentieren die ihre Ergebnisse. Und sehr oft passiert dort Folgendes, nämlich das Netzwerken untereinander, das Kennenlernen, auch mit den Senior-Leuten. Und tatsächlich mit einem davon habe ich mich heute telefoniert, der mir dann signalisiert hat, ich bekomme darüber auch junge Kontakte, die Interesse haben, weiterzugehen, die mich dann einfach 2, 3 Jahre später anrufen und sagen, hey du, wir beide waren doch mal zusammen, also in der Welt, man duzt sich halt auch noch sehr oft, ne? Und derjenige, den ich da, mit dem ich da telefoniert habe, der ist auch so offen von seiner Art her, und das sagt, ja, ist gar kein Problem, ich sitze hier in meiner Firma, komm doch mal rum, wenn du Lust darauf hast, so. Und dadurch kann man natürlich ganz klassisch in die IT-Ausbildung auch kommen, durch die Kontakte und in eine hochwertige Ausbildung. Ne? Nicht jede Ausbildung ist ja gleichwertig, nicht jede Firma ist gleichwertig, das wissen wir alle. Das ist eine Option. Ich habe das Thema ähnlich wie du gar nicht gelernt, wobei ich muss zugeben, ich habe damals mich mit Funk und Co. gar nicht groß beschäftigt, sondern eher waren es Freunde und Leute in meiner Umgebung. Das Interessante ist aber, dass die mich gerne gefragt haben, nach meinem Logikverständnis befragt haben, warum funktioniert das so? Und das ist tatsächlich bisher immer so meine Stärke gewesen, dass ich zu dem Thema immer etwas zu beitragen habe. Wer unsere Podcasts hier hört, kennt ja auch meine Stimme und weiß ja auch meine Reaktionen auf die bestimmten Sachen, dass ich viel im Hintergrund erklären kann und zu den Sachen, die wir da vorfinden oder wie wir umgehen. Das ist etwas, weshalb ich mich dann damit beschäftigt habe, aus der vorhandenen Umgebung auszubrechen, und dass wir uns eben damit beschäftigen. Und da sind wir auch dann zusammengekommen, dass wir gemeinsam ein Problem lösen wollten. Ich glaube, das war sogar so oder so ähnlich. Wir wollten gemeinsam ein Problem analysieren und lösen. Und darüber haben wir uns dann immer weiter ausgetauscht in dem Umfeld, dass ich dann Hinweise gegeben habe, Achtung, dort und da und das Problem und dort ist dieses Problem. Und da sind wir dann einfach immer näher zueinander gekommen.
Ja, richtig, genau. Du, ich bin hier gerade auf dieser. Ich finde das total spannend. Wer immer Interesse hat, soll bitte an uns schreiben auf unseren üblichen Kanälen, über unsere Webseite oder über LinkedIn oder Instagram oder was es dazu gibt. Dann schicke ich euch die Security Certification Roadmap von Paul Jeremy. Ist wirklich erschreckend. Sind satte 473 Zertifikate aufgelistet in einer wunderbaren Abfolge von Beginner bis Experte, aufgeteilt in Security Architecture and Engineering bis hin zu Risikomanagement, bis hin zum Penetration Testing, Security Operations. Und ja, es gibt viele Zertifikate. Bekannt ist zum Beispiel der CEH, Certified Ethical Hacker von Easy Council. Das ist so ein Rundumschlag zum Thema Hacking, um da mal Fuß zu fassen, was es so alles gibt. Ist, glaube ich, ziemlich interessant. Vielen bekannt ist
Genau.
auch der OSCP, Offensive Security Certified Professional.
Genau, der OSCP ist, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, besteht die Prüfung daraus, fünf Systeme nacheinander zu hacken. Und diese Hacks zu beschreiben. Also es werden einem keine großartigen Möglichkeiten gegeben, gezeigt, kein Fahrplan. Aber der gesamte Part, das Hacken und das Beschreiben, muss in 24 Stunden erfolgt sein. Das heißt, man muss sich in der Form so gut organisieren, dass man innerhalb dieser 24 Stunden Essen, Schlafen, Arbeiten hinbekommt und zu Ende absolviert. Wenn ich das
Richtig.
noch richtig habe, war das der OSCP.
Ich weiß gar nicht, ob es fünf sind oder zwei, aber das ist
Oder
absolut
so.
richtig. Du hast diese 24 Stunden Zeit und es gibt Leute, die nehmen sich dann ein Hotelzimmer und absolvieren das darin. Ich habe immer viel über die OSCP-Prüfung gelesen. Es gibt bei Hack the Box auch einige Maschinen, die an OSCP-Prüfungen angelehnt sind. Hack the Box ist auch was, ne? Was man auf jeden Fall erwähnen sollte, wenn man sich fürs Thema Hacking interessiert, lernt man jede Menge. Ja, ich kann noch mal ein paar Zertifikate vorlesen, wenn einer möchte. Man könnte zum Beispiel den Cyber Struggle Ranger Location Based Course machen. Man könnte aber auch den, ganz hier oben, Offensive Security Exploitation Expert. Klingt, glaube ich, ziemlich spannend. Offensive Security Certified Expert 3. Es gibt aber auch den Registered Penetration Tester. Ganz hier unten vielleicht zum Einstieg den Security Junior Penetration Tester für 249 Euro im Labor. Viele haben Zertifikate und Abschlüsse dabei. Wenn man diese Masse an Abschlüssen und Zertifikaten sieht, ist es, glaube ich, schon gar nicht mehr so cool, wenn man sagt, ich habe den CH, ich habe den OSCP oder ich habe den BSCP, den Port Swigger Burp Suite Certified Practitioner. Oh Gott, ey. Ne? Ehrlich, oder von Hack the Box gibt es auch einen, den ich habe ihn hier, guck mal, Penetration Test Certification Specialist. So, gibt es auch. Das heißt, man kann sich, glaube ich, mit Zertifikaten tothauen. Die Frage ist, was kann man oder was kann man nicht?
Genau.
Ich
Also,
fand.
was ich auf jeden Fall weiß, ist, die meisten Zertifikate sind ausnahmslos auf Englisch, also sowohl der Unterricht als auch die Prüfungsszenarien. Das heißt, das ist tatsächlich ein Muss, ein sehr gutes Englischverständnis. Es gibt tatsächlich aber auch Zertifikate, die über BSI-Webseiten angeboten werden. Also das BSI hat eine Auflistung über Zertifizierungen, über Firmen, die Zertifizierungen anbieten, unter anderem auch die Deutsche Telekom oder der TÜV, ganz klar, ne? Dort sind dann die Zertifikate natürlich in Deutsch. In Deutschland gibt es viele Firmen, die Zertifikate direkt anbieten. Also Teletrust zum Beispiel ist vielen vielleicht bekannt, die hier mit Banking-Geschäften und Co. zu tun haben. Den CISA ist ein Auditor-Zertifikat, was schon relativ hochwertig in Firmen interessant wird. CompTIA zum Beispiel ist etwas, was auch relativ bekannt ist im Umfeld. Wie gesagt, aber die meisten sind mit Abstand natürlich auf Englisch, fußen auf Englisch. Und das sollte man dann schon wissen, ob man das möchte, ob man das sich antut. Es gibt aber auch genügend Leute, die gar keine Zertifikate haben und trotzdem erfolgreich in dem Umfeld sind. Das hängt so ein bisschen von einem selbst ab und in welchem Umfeld man tätig ist und tätig werden möchte. Das muss man auch ganz offen sagen. Es gibt auch genügend Firmen, denen reicht es, wenn man sich mit der Materie wirklich beschäftigt und Unterstützung leisten kann.
Ja, ich glaube, das ist immer die Frage, was du letzten Endes wirklich kannst. Guck mal, ich habe jetzt zum
Ja.
Beispiel ganz unten, ist tatsächlich auch vom TÜV, den du gerade erwähnt hast, der TÜV Rheinland Cyber Security Awareness Kurs für 415 Dollar. Ist eines der niedrigsten Qualifizierungen, die es dann da so gibt.
Auf dieser Karte, ja,
Auf
genau.
dieser Karte. Die Kurse von SANS sind auch sehr, sehr gut. Die kann ich auch empfehlen. Es geht mir gar nicht darum, euch zu motivieren, möglichst viele Zertifikate zu machen. Aber das, was man in
Nein.
diesen Kursen lernt, das ist, glaube ich, schon ziemlich gut. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Letzten Endes, ob man jetzt ein OSCP hat oder ihn nicht hat. Ich glaube, jeder, der ihn hat, ist stolz darauf und da absolut bin ich auch voll dabei, stehe ich vollkommen dahinter. Aber ich glaube, Hacking, du hast es vorhin angesprochen, hat mit mehr zu tun, nämlich mit um die Ecke denken. Und wenn du das drauf hast, dann hilft dir nicht nur das Zertifikat, sondern dann hast du es einfach drauf, mit oder ohne Zertifikat. Und wenn du das beweisen kannst, dann kommst du, glaube ich, auch in dieser Branche relativ weit. Ja, es gibt mit Sicherheit große Firmen, die setzen voraus, dass du ein OSCP hast, zum Beispiel mindestens. Wir sind den Weg gegangen, ja, mit und ohne Zertifikate, so ein bisschen um die Zertifikate herum. Hack the Box habe ich vorhin erwähnt, ist auch sehr interessant zum Üben. Da hattest du aber immer gesagt, bei Hack the Box hast du halt die Schwachstellen konfiguriert, ne? Und zwar so, dass sie auch wirklich funktionieren. In der Realität sieht das oftmals noch anders aus.
Genau. Das ist natürlich, Hack the Box ist eine Laborumgebung. Man soll ja auch zum Erfolg geführt werden. Und je nachdem bei Hack the Box, welchen Schwierigkeitsgrad man hat, ist der Erfolg schon manchmal deutlich sichtbar. Es werden Hinweise gegeben und so weiter. Es hilft aber, sich an die Materie heranzutasten, haben wir öfter schon gemerkt, wenn man das ein und andere ausprobiert. Das Schöne ist bei Hack the Box und ähnlichen, es gibt noch ein, zwei weitere Systeme, die ähnlich aufgebaut sind. Das Schöne ist, man kann da nichts kaputt machen. Es sind Labormaschinen, die explizit zur Verfügung gestellt werden mit dem Hinweis, hack mich, ne? Ohne etwas kaputt zu machen. Das macht es sehr angenehm, zu erläutern, warum bestimmte Sachen oder wie bestimmte Sachen funktionieren, wie Vorgehensweisen, wie man sie übt. Und in der Praxis ist es natürlich häufig anders. Viele Sicherheitslücken, das erleben wir auch immer wieder, fußen auf eine Kombination von mehreren kleineren Sicherheitslücken, die dann zu einem großen Problem im wahrsten Sinne des Wortes werden. Weil wir gerade Anfang und Ende des Jahres hatten, ist zum Beispiel SMTP-Smuggling ein Thema, was wir vor kurzem bei uns angesprochen haben, was so pragmatisch funktioniert und so eine alte Geschichte ist, dass man schon verwunderlich ist, dass es ehrlich verwunderlich ist, dass diese Lücke in der Form so noch existiert, dass man eine E-Mail beim Schreiben der E-Mail eine zweite E-Mail an die erste heranfügen kann, indem man einfach die Befehlskette nicht einhält, die Protokollkette nicht einhält und darüber einfach eine weitere E-Mail schmuggeln kann. Das ist eine Lücke, die zum Beispiel Quatsch, heute am 9. bekannt wurde oder am 6.1. diesen Jahres bekannt wurde. Und SMTP ist ein uraltes Protokoll.
Es
Also
klingt nach 90er-Jahre-Schwachstelle, ne?
das wäre nichts, was man jetzt mit einem aktuellen Zertifikat auf dem höchsten Stand, das würde man darüber gar nicht wahrnehmen, gar nicht sehen. Das ist so eine typische Lücke, die um die Ecke denken funktioniert. Oder wenn wir an die Three Old Grumpy Hackers denken, deren Podcasts, wie die älteren Herrschaften, ich glaube, du hast das mal erwähnt, wie die erläutert haben, wie sie versucht haben, den Account von Donald Trump zu hacken. Das hat dann wenig damit zu tun, dass man Zertifikate hat oder dass man ein spezielles Fachwissen mitbringt, sondern hier ist es wirklich immer noch ganz klassisch.
Ja, das war eine Ausgabe von Darknet Diaries. Da hatte er die Three Old Grumpy Hackers aus Holland, aus den Niederlanden nämlich, vorgestellt. Sehr unterhaltsame Episode auf jeden Fall. Ja, wir machen eine kurze Pause und dann sind wir sofort zurück. Wir haben da nämlich was entdeckt bei einem Passwortmanager.
Yeah!
So, wir sind wieder da. Das zweite Glas Sekt ist offen für unsere GmbH-Gründung. Nein, was wollte ich sagen? Wir haben da was entdeckt bei NordPass. Das ist ja ein sehr beliebter Passwortmanager. Die haben eine neue Funktion eingeführt. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich meine, letztes Jahr im Oktober oder September oder sowas. Auf jeden Fall gab es das vorher noch nicht. Und zwar habe ich einen Windows-Rechner, Windows 11. Den kann ich entschlüsseln über meinen Fingerabdruck. Ne? Und da haben die diese Funktion eingeführt, dass du gar nicht mehr dein Masterpasswort eintippen musst, damit alles aufgeht, sondern du kannst auch einfach deinen Fingerabdruck auflegen. Ist natürlich total praktisch. Ne? Du machst den Finger einmal drauf, Passwort fügt sich automatisch in die Webseite ein.
Der Fingerabdruck ist ja eigentlich einmalig. Ne? Also,
genau.
Ja.
Also und dann haben wir beide eigentlich mit so einem Tool herumgespielt. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich kennen. Das nennt sich Lasagne, also mit einem Z geschrieben. Ist eine Exe-Datei für Windows.
Und Vorsicht, Virenscanner schlägt Alarm.
Ja, genau. Vorher den Virenscanner bitte ausschalten. Administrationsrechte.
Aber das Tool gibt es offiziell auf dem GitHub-Repository. Also es ist ein sauberes Tool, wenn man weiß, in welcher Umgebung man das einsetzt. Ne? Also nicht auf fremde Rechner einfach, nicht die Firma beschädigen. Wer auch immer auf seinem Arbeitsrechner das Tool herunterlädt, bitte nicht machen.
Sonst gehen aber alle Alarmglocken los.
Genau.
Und da macht es klick, klick. Nein, ich glaube, so schlimm ist es noch nicht. Aber
so schlimm wird es nicht.
Aber das ist auf jeden Fall trotzdem mit Vorsicht zu genießen. Was Lasagne macht, wenn man es ausführt auf Kommandozeilenebene, ist das ganze Ding. Wenn man das ausführt, zieht es aus den Browsern sämtliche Passwörter raus. Genauso wie aus allen anderen Einträgen, wo Passwörter drin sind. Wir haben das mal ausprobiert in verschiedenen Umgebungen. Wir wollten es einfach mal testen. Das heißt, aus Chrome werden auf einmal alle Klartext-Passwörter rausgezogen. Bei Firefox war bei dir, glaube ich, irgendeine Sperre drin, oder? Oder wie war das?
Nein, tatsächlich hat es auch funktioniert. Es hat nur nicht funktioniert, wenn man ein Master-Passwort in seinem Browser hat. Allerdings liegt der Fluch dann an einer anderen Stelle. Wenn ich in meinen Browser-Einstellungen jetzt mich sicher wäge, indem ich ein Masterpasswort davor setze, ein Profilpasswort auch, dann sind die Passwörter zwar nicht unmittelbar auslesbar, ist aber der Rechner, ist das Profil kaputt, sind auch sämtliche Passwörter kaputt.
Ah, okay.
Aber ansonsten, wenn kein Masterpasswort davor ist, standardmäßig ist es nämlich nicht davor, standardmäßig fragt der Browser ganz höflich, oh, das ist ein neuer Benutzer-Account. Darf ich das Passwort speichern? Und sind es gewohnt, hier auf Ja zu drücken, weil es sehr bequem und sehr angenehm ist. Und das sind die Passwörter im Browser und diese liest das Tool eiskalt aus.
Ja. Aber nicht nur die Browser-Passwörter werden ausgelesen, sondern auch die Windows-internen Passwörter, die im Credential Manager liegen bei Windows. Windows hat ja einen eigenen Passwort-Tresor, den sogenannten Credential Manager. Und auch dort werden Passwörter hinterlegt. In der Regel kriegt man da keine Klartext-Passwörter raus, das muss man mal so sagen. Was mir aber aufgefallen ist in dem Augenblick, wo ich diese Fingerprint-Funktion bei NordPass eingestellt habe, dass Lasagne auf einmal mein NordPass-Masterpasswort in Klartext ausgelesen hat. Und ich dachte, wo kommt das denn her? Ich habe es ja nirgendwo abgespeichert. Das habe ich nirgendwo eingetippt, das habe ich in keinem Browser, das habe ich nicht bei Windows eingetippt. Ich habe es nirgendwo eingegeben. Das ist ein langer Satz, der mir so von der Hand geht, der meinen NordPass-Tresor öffnet. aber ich habe es nirgendwo gespeichert in irgendeiner Form, sondern immer nur von Hand eingegeben. Also dachte ich, what the heck, wo nimmt Lasagne dieses Klartext-Passwort her? Und dann habe ich entdeckt, dass es aus dem Credential Manager kam und dann habe ich dieses Passwort im Credential Manager gelöscht und habe bei NordPass die Fingerprint-Funktion ausgeschaltet. Und dann ist dieses Passwort nie wieder aufgetaucht bei der Nutzung von NordPass. Und dann habe ich die Fingerprint-Funktion, die nennt sich ja Windows Hello, dann habe ich die wieder eingeschaltet und siehe da, das Klartext-Passwort war wieder da. Das heißt, NordPass speichert in dem Falle das Klartext-Passwort für die Windows-Fingerprint-Freischaltung im Credential Manager, und zwar im Klartext. Ist die Frage, liegt das Problem ist bei NordPass oder liegt es eher bei Windows, weil Windows, genau, wie du sagst, von Natur aus eher unsicher ist. Ich habe mit NordPass hin und her geschrieben. Die sehr sind schön. Nicht sehr glücklich über die Situation, wussten auch, wovon ich spreche und überlegen, wie man das eventuell ändern könnte.
Vor allen Dingen in dem Hinblick, muss man auch ganz fair sagen, in dem Hinblick, dass es andere Passwörter gibt, die im Credential Manager liegen, die verschlüsselt und abgelegt sind.
Richtig.
Allerdings nicht für Systeme wie NordPass. Also das ist halt so tatsächlich ein Punkt, wo wir, gebe ich ganz offen zu, uns auch nicht ganz einig waren. Ist das Problem ein Microsoft Windows Problem oder ist es ein NordPass Problem? Mhm. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, kann jetzt ein oder andere sagen. Auch das ist möglich. Genau. Ich finde es gut, allerdings gebe ich offen zu, dass du den Hersteller anschreiben konntest, das Problem melden konntest und scheinbar wurdest du auch ziemlich deutlich gehört. Also ja, das finde ich sehr gut.
Also fand ich auch sehr spannend. War natürlich erschrocken darüber, weil solch ein Masterpasswort ist natürlich das Allerheiligste, was jemand hat, der solch einen Passwortmanager benutzt. Und dass das Ding natürlich dann durch die Erleichterung des Fingerprints im Klartext herausgezogen werden kann aus dem Windows-System, ist natürlich alles andere als gut. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir stehen da mit NordPass weiter in Kontakt. Ich durfte auch darüber sprechen. Ich hatte das angekündigt, dass wir darüber in einem Podcast sprechen. Also von daher ist das jetzt nichts, was wir hier verraten, was an NordPass vorbeigeht. Und sie hatten auch Zeit genug zu antworten, sich darum zu kümmern. Sie haben versprochen, sich darum zu kümmern. Und wir werden euch darüber updaten, ob es irgendwann mal abgeschaltet wird oder wie andere Passwortmanager das vielleicht handeln.
Da bin ich auch sehr gespannt. Ja, und zum Thema Windows, das ist natürlich etwas, was wir immer wieder entdecken. Ne? Ich kann jetzt tatsächlich Stand heute nichts dazu sagen, ob NordPass unter Linux oder unter Mac besser läuft. Das kann ich nicht sagen, weil ich es schlicht nicht weiß. Was ich aber sehr wohl weiß, ist, dass wir immer wieder die größten Sicherheitslücken in Windows-Netzwerken entdecken. Aber auch, wenn man sich pauschal umschaut, statistisch gesehen umschaut, wo Erpressungstrojaner zugeschlagen haben, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Windows-Netzwerk ist, sehr, sehr hoch. Also dass Windows wirklich aktiv, nein, nicht aktiv, aber dass Windows, die daran beteiligt war, den Angreifer Tür und Tor zu öffnen oder Windows-basierte Applikationen, auch das ist also nicht Microsoft Windows immer an sich, der böse Bube. Das ist etwas, was wir tatsächlich sehr oft feststellen und das liegt nicht immer nur daran, dass Microsoft Windows einfach am weitesten verbreitet ist, sondern, und das können wir mittlerweile auch belegen, dass es Sicherheitsfunktionen gibt in Windows, die schlicht nicht genutzt werden. Das wiederum hat natürlich auch vergangene Ursachen. Microsoft Windows gibt es schon lange auf dem Markt. Windows 1.0 damals das erste noch. 3.11 war das erste grafische System, wo die Grafikkarte aktiv auch umgeschaltet hat auf eine höhere Auflösung. Und von da aus ging es ja immer weiter. Tatsächlich erleben wir heute eben auch noch unter Windows Sicherheitslücken, die wirklich lange schon hätten behoben sein müssen. Aber die Admins sie in dem Fall wirklich gar nicht kennen oder so in der Form und nicht wissen, wie man diese Probleme beheben kann. Und da können wir vielleicht beim nächsten Mal mehr darüber sprechen. Oder wie siehst du das, Björn?
Aber sehr gerne, werden wir tun. Und ich freue mich darauf, wenn wir das nächste Mal etwas genauer angehen können. Ich habe da nämlich schon so eine Idee, vielleicht können wir noch so ein bisschen über Pentesting und Windows-Oberflächen sprechen, Active Directory prüfen und so weiter. Aber das wird jetzt vollkommen den Rahmen sprengen. Lass ja, uns das definitiv aufs nächste Treffen vertagen. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche allen da draußen, dass sie gut ins neue Jahr kommen und wir hören und sehen uns bald wieder.
Genau, ich freue mich auch auf das nächste Treffen. Genau, da werden wir zu dem Thema genau drauf eingehen. Und vielleicht gibt es die eine oder andere Frage von unseren Usern, die wir auch mal beantworten sollen, noch zusätzlich. Ja, wie Björn schon eingangs sagte, schreibt uns auf den euch bekannten Kanälen.
Alles klar, danke dafür.
Ansonsten, bis bald.
Bis bald, tschüss.